Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info nach der Auffahrtspause auf Rabe. Heute betreiben wir einmal mehr Service Public und erklären euch, liebe Hörer und Hörerinnen, um was es bei der Stipendieninitiative geht. In 4 Wochen stimmt das Schweizer Volk darüber ab. Wir sprechen mit betroffenen Studierenden und mit einem Bundesrat. Dann sprechen wir über absurde Verhältnisse in Guatemala. Im armen zentralamerikanischen Staat werden riesige Kraftwerke gebaut. Die indigene Bevölkerung, die neben diesen Kraftwerken wohnt und ihr Land dafür abgeben musste, hat jedoch selber keinen Strom. Jetzt wehrt sie sich. Wir sprechen im Talk mit der Menschenrechtsaktivistin Leslie Ramirez. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zunächst hat Wilma Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
Die Berner Mitteparteien treten gemeinsam an für die Nationalratswahlen im Herbst. BDP, CVP, EVP und GLP haben sich auf eine Listenverbindung geeinigt. Neu im Boot ist damit die Berner BDP, die bei den letzten Wahlen noch alleine antrat. Inhaltlich hätten die Parteien keine Konzessionen gemacht, schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung. Bundesrat Ueli Maurer will die Schweizer Armee weiter aufrüsten. 6 Milliarden Franken will der Verteidigungsminister in den nächsten 5 Jahren investieren. Dies berichtet der Blick unter Berufung auf ein vertrauliches Papier aus dem Verteidigungsdepartement. Offensichtlich will Maurer die Gripengelder möglichst rasch anders investieren, unter anderem für Nachrüstungen im Luftbereich. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA zeigt sich ob diesen Plänen wenig überrascht. Seit seinem Amtsantritt habe Maurer das Militärbudget um über einen Viertel aufgebläht, während in den meisten anderen europäischen Ländern die Rüstungsausgaben gesunken sind. Die Schweiz soll 10% aller Mittelmeerflüchtlinge aufnehmen. Das fordert die Migrationskonferenz der Gewerkschaft UNIA vom Bundesrat. 10% der Flüchtlinge, die im Mittelmeer gerettet werden, sollen in die Schweiz kommen. Angesichts des Elends auf dem Mittelmeer und dem Reichtum der Schweiz sei dies zumutbar, schreibt die UNIA-Migrationskonferenz. Zudem fordert sie den Bundesrat auf, das Botschaftsasyl wieder einzuführen und die Versorgung von syrischen Flüchtlingen in den Nachbarländern wie dem Libanon großzügig zu unterstützen. Mazedonien ist in Aufruhr. Über 20.000 Menschen gingen gestern in der Hauptstadt Skopje auf die Straße und forderten einmal mehr lautstark den Rücktritt der Regierung von Nikola Gruevska. Rund 4.000 DemonstrantInnen haben vor dem Regierungssitz in Skopje ein Zeltlager aufgebaut. Laut internationalen Medienberichten wollen sie ausharren, bis Gruevska zurückgetreten ist. Mazedonien steckt seit den vorgezogenen Parlamentswahlen vor einem Jahr in einer tiefen politischen Krise. Die Opposition boykottiert das Parlament wegen angeblich gefälschter Wahlen. Hinzu kommt nun der Geheimdienstskandal. Rund 20.000 Menschen soll die Regierung illegal abgehört haben. Sie soll RegierungskritikerInnen mit allen Mitteln mundtot gemacht haben, in Bestechung und andere illegale Geschäfte verwickelt sein. Trotz der seit Wochen anhaltenden Proteste lehnt Gruevska einen Rücktritt weiterhin ab. Heute Abend wollen die Regierungstreuen auf die Straße gehen. Dabei werden Ausschreitungen befürchtet. Zum Wetter. Morgen Dienstag gibt's noch letzte Sonnenstrahlen am Morgen. Am Nachmittag ist es bewölkt mit vereinzelt etwas Regen. Es wird kühler bei um 14 Grad. Mittwoch und Donnerstag dann ist es trüb und nass bei um 12 Grad.
Rabe Info.
Gut gebildete Köpfe sind der einzige Rohstoff der Schweiz. Das wird überall immer wieder betont. Das Problem: Nicht alle haben die gleichen Chancen für eine gute Bildung. Der Verband der Schweizer Studierendenschaften, VSS, fordert mit der Stipendieninitiative deshalb ein gerechteres Stipendiensystem. In 4 Wochen stimmt das Schweizer Stimmvolk über diese Initiative ab. Wird sie angenommen, würde das bedeuten, die Stipendienfrage wird zur Bundessache und ist nicht mehr alleine Sache der Kantone. Heute entscheidet der Wohnsitzkanton von Studierenden über deren Stipendien in einer Zeit, in der die Mobilität immer grösser wird und Studierende oft in anderen Kantonen studieren, als sie angemeldet sind, führt das zu einer sehr uneinheitlichen Handhabung der Stipendienansprüche. Ein wichtiger Grund für die Mitinitiantin Lea Oberholzer, ein besseres System zu fordern. Unsere Praktikantin Veronika Köppel hat sie gefragt, was denn genau die grosse Ungerechtigkeit im jetzigen System ist.
Sie können sich vorstellen, man hat 2 Studierende, die wohnen in 2 Dörfern. Die Dörfer sind nur 1 Kilometer voneinander weit entfernt. Beide Studierende studieren das Gleiche, am selben Ort und haben die gleichen finanziellen Verhältnisse. Jetzt ist aber der Unterschied im jährlichen Stipendium bei 13.000 Franken, weil zwischen den beiden Dörfern die Kantonsgrenze durchgeht. Ja, es ist halt so, dass natürlich die Kosten halt vom Ausbildungsort abhängt, dass aber die Kantone, weil sie zuständig sind, mal selbst Regeln erlassen. Die sind höchst unterschiedlich und führen dann wirklich zu sehr unfairen Situationen in verschiedenen Bildungsstandorten in der Schweiz.
Das sagt Lea Oberholzer. Sie ist Mitinitiantin der Stipendieninitiative. Bildungsminister Johann Schneider-Ammann lehnt die Initiative entschieden ab. Er wehrt sich gegen eine Einheitsregelung auf Bundesebene und findet das föderalistische System das Richtige.
Bundesrat und Parlament haben beschlossen, dass die Initiative abgelehnt werden soll, dass das Stipendienwesen auf kantonaler Ebene auch in der Zukunft angesiedelt bleiben soll. Das sind die Kantone, die sich in einem Konkordat gefunden haben. Das Konkordat ist seit Anfang 2013 in Kraft. In diesem Konkordat wird ein Minimum an Stipendien harmonisiert. Mit anderen Worten, die kantonale Stufe, das föderale System ist das richtige System. Die Stipendien werden gewährt. Sie werden mit einem Minimalbetrag zukünftig gewährt. In allen Kantonen vergleichbar und so gesehen braucht es den Bund nicht. Der Bund hat allerdings seinerseits im Ausbildungsbeitragsgesetz festgelegt, dass künftig Bundeszuschüsse nur noch an die Kantone gewährt werden, die sich im Konkordat finden. Mit anderen Worten, die Rollen sind verteilt.
Das Konkordat wurde als Gegenvorschlag zu den erkannten Mängeln der Stipendienvergabe geschaffen. Dem Konkordat beigetreten sind jedoch erst 16 von 26 Kantonen. Die Wirtschaftspartei der Uni Bern WIR unterstützt die Haltung des Bundesrates. Dino Colalti von der WIR findet, dass dem Konkordat eine Chance gegeben werden muss. Die Tatsache, dass immer mehr Kantone dem Konkordat beitreten, stimmt ihn zuversichtlich.
Diese Entwicklung ist sehr positiv für die Studenten in allen Kantonen und diese Entwicklung sollten wir nicht behindern oder torpedieren mit einer Initiative, die inhaltlich nicht mehr verspricht als das Konkordat. Das Konkordat ist natürlich nicht gleich streng mit der Harmonisierung mit der Initiative. Trotzdem aber muss man sehen, dass es schon sehr weit geht, schon sehr klare Vorgaben macht, wie das Stipendienwesen ausgestaltet sein muss. Und eben auch die Initiative, die, wenn man das Stipendienvolumen im Moment anschaut, macht der tertiäre Bereich nur etwa die Hälfte des Volumens und der Bezüger aus. Deshalb ist auch verkürzt zu sagen, dass die Initiative da für das Stipendienwesen als Ganzes wirklich eine Abhilfe schafft.
Auch Thomas Schmid von den Jungfreisinnigen der Uni Bern stellt sich gegen die Initiative. Er bemängelt an der Initiative, dass sie sich nur auf die tertiäre Bildung bezieht. Das heißt, es verändert sich mit der Initiative nur im Hochschulbereich und in der Weiterbildung viel.
Ja, also die Regeln sind in Kraft und das nicht wie in der Initiative nur in der Tertiärstufe, sondern auch in der Sekundarstufe 2, sprich Gymnasium und Lehre. Und dies mit diesen festgesetzten Minimalbeiträgen, die natürlich die Kantone weiterhin auch übertreten können nach oben.
Wenig Vertrauen in das Konkordat der Kantone haben die Urheber und Urheberinnen der Stipendieninitiative. Julian Marbach vom Vorstand der Studentenschaft der Universität Bern SUB geht das Konkordat entschieden zu wenig weit. Er findet, es führt nicht zu einem gerechten Stipendiensystem.
Beim Konkordat war das ein bewusster Entscheid der Kantone. Die Kantone wollten am Schluss eigentlich trotzdem selber sagen, wo es lang geht. Die haben sich damit Ach und Krach auf eine minimale Harmonisierung geeignet. Aber so eine Harmonisierung, dass sie eigentlich immer noch machen können, was sie wollen, dass es nur so aussieht, wie wenn sie etwas machen wollen. So einerseits dem Bundesrat kostet die Initiative zu viel. Und dann denke ich vor allem, dass es dem Bundesrat wahrscheinlich die Chancengleichheit gar nicht so wichtig ist. Er hat mehr eine technokratische Sicht. Und ich habe das Gefühl, sie sind auch etwas weiter weg von der Realität der heutigen Arbeiten. Gesamtschweiz ist 70% der Studierenden neben dem Studium. In der Universität Bern sind es 80-90% die Leute. Das war vielleicht zu ihrer Zeit nicht so. Und ich denke, sie realisieren einfach nicht, dass es heute, ein Studium ist nicht mehr das gleiche wie zu ihrer Zeit.
Das heutige System führt laut Initiativkomitee dazu, dass ärmere Studierende trotz Stipendium sehr viele Stunden neben dem Studium arbeiten müssen. Oft so viel, dass in vielen Fällen das Studium abgebrochen wird. Bundesrat Schneider-Ammann hingegen findet, Arbeiten während dem Studium etwas sehr Bereicherndes. Als er selber Student war, habe er dank dem Arbeiten neben dem Studium viel Unabhängigkeit gewonnen.
Und es ist sicherlich so, dass in unserem Land weiterhin gilt, dass nicht einfach der Staat bezahlt, sondern dass der Betroffene selbst sich etwas erarbeitet. Das gibt ihm auch, abgesehen vom Geld, das er verdient, die Möglichkeit, schon in ganz jungen Jahren einen Einblick in den Arbeitsmarkt zu bekommen, dass die Eltern einen Beitrag leisten. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und das muss sich auch in Zukunft bewähren.
Das Gegenargument kommt von Lea Oberholzer vom VSS. Sie sieht keinen Mehrwert darin, Hilfsjobs auszuüben, die keine fachliche Bereicherung zum Studieninteresse bringen.
Im Moment arbeiten, wie gesagt, 75% der Studierenden. Es ist aber nicht so, dass die wirklich auch einen Zusammenhang haben mit ihrer Ausbildung, dass man häufig in einer Bar kennen geht, dass man in einer Bibliothek aushilft, dass man im Straßenfest aushilft, bei der Putzaktion am Schluss. Also eigentlich keinen Mehrwert in dem Sinn für die Ausbildung selbst. Es ist aber auch nicht so, dass wir sagen, es soll gar nicht mehr mit dem Studium gearbeitet werden. Es muss einfach ein gesundes Maß sein, dass nicht das Studium, die Ausbildung an sich darunter leidet.
Noch problematischer sieht es die Studentin Aline Leimann vom Sozialdemokratischen Forum der Uni Bern. Sie spricht aus eigener Erfahrung.
Ich selber habe die Informatik-Mittelschule gemacht. Das ist eine Lehre, in der man 3 Jahre zur Schule geht und 1 Jahr Praktikum und dann hat man die normale Berufslehre plus Berufsmatura. Danach habe ich an der Heilpädagogischen Fachhochschule Zürich 2 Jahre studiert. Das ging aber nicht mehr gut, da ich 80% anwesend sein musste und nebenbei meinen Lebensunterhalt verdienen. Da habe ich abgebrochen. Aus diesem Grund?
Das sagt Aline Leimann vom Sozialdemokratischen Forum der Uni Bern. Das letzte Wort hat jedoch das Volk. Es bestimmt, wie großzügig und chancengleich unsere höhere Bildung finanziert werden soll. Und das Volk bestimmt ebenfalls, ob in Zukunft die Kantonsgeister oder der Bundesrat das letzte Wort zur Stipendienberechtigung spricht.
Abgestimmt wird über die Stipendieninitiative am 14. Juni. Weitere Informationen zur Initiative gibt's im Internet unter www.stipendieninitiative.ch.
Rabe Info Talk.
Guatemala ist eines der ärmsten Länder in Lateinamerika. 40% der Bevölkerung sind Indigene. Sie leben zwar ohne großen Luxus, können aber als Bauern von ihrem Land leben. Das geht, solange ihre Umwelt intakt bleibt. In der östlichen Region Chiquimula lebt die Gemeinschaft der Chorti. Auch sie lebt weitgehend von der Landwirtschaft und genau die kommt nun unter Druck, weil ein großer Energiekonzern dort große Wasserkraftwerke bauen will. Obwohl Wasserkraft vordergründig als etwas Nachhaltiges gilt, bedeutet sie in diesem Fall Umweltzerstörung. Die Menschenrechtsaktivistin Leslie Ramirez von der Organisation der Chorti-Bauern Nuevo Dia war kürzlich in der Schweiz, um für ihre Sache zu kämpfen. Ich habe sie getroffen und wollte wissen, warum sind denn die geplanten Wasserkraftwerke so problematisch?
Hay varios motivos, ¿no? El primero es que estamos hablando de una de las zonas más secas del país. Nosotros nos ubicamos en lo que se denomina el corredor seco. Y básicamente lo que tenemos hoy día en esa zona son laderas, montañas bastante deforestadas.
Es gibt mehrere Gründe dafür, dass wir gegen dieses Projekt kämpfen und dass es beim Wasserkraftprojekt nicht um saubere Energie geht. Die Chorti-Region ist eine sehr trockene Zone. Die Wälder in den Bergen sind praktisch alle gerodet. Es hat schon jetzt sehr wenig Wasser in den Flüssen. Das wenige Wasser, das noch da ist, brauchen die Leute der Region, um Landwirtschaft zu betreiben. Die Wasserkraftwerke würden die Situation nur noch verschlimmern.
Pero además en el país el gran problema es que actualmente en Guatemala se produce el doble de energía que se, de la que se necesita.
In Guatemala wird jetzt schon mehr als doppelt so viel Energie produziert, wie tatsächlich gebraucht wird. Das Projekt liegt also nicht im Interesse der Bevölkerung. Unsere Appelle an die Behörden, an die Regierung, bleiben allerdings ungehört. Es mangelt an einer strengen Regulierung, wenn es um solche Energieprojekte geht.
Okay. No existe una matriz energética que tenga como objetivo el desarrollo del país. No existe una regulación que permita y garantice que estos proyectos no sean nocivos y se pretenden construir grandes hidroeléctricas en zonas altamente vulnerables.
Konkret ist es die Firma Las Tres Niñas, die vor Ort plant. Sie gehört zu einem großen Konzern, die America Trans Group, die sich die soziale Verantwortung auf die Fahne geschrieben hat. Wie sieht es denn konkret aus? Gibt es einen Dialog zwischen Ihnen, Ihrer Gruppe, der Chorti-Bauern und der, dem Energiekonzern?
Bueno, este es el primer proyecto que se presentó de generación de energía eléctrica. Es un proyecto bastante ambicioso de tres grandes hidroeléctricas. Es el estudio de impacto ambiental de este proyecto. Nosotros logramos oponernos y logramos que el Ministerio de Ambiente.
Es ist das erste und größte Projekt der Firma Las Tres Niñas. Es besteht aus drei Teilprojekten. Die Firma muss eine Umweltverträglichkeitsstudie einreichen und da hatten die Gemeinschaften der Indigenen einen kleinen Erfolg. Die Studie wurde von den Behörden nicht akzeptiert. Dann wollte die Firma für wenig Geld Land von den Gemeinschaften abkaufen, was diese jedoch verweigerten. Der Dialog wurde abgebrochen und die Firma begann, Unruhestifter zu engagieren, welche die Gemeinschaften aufrütteln sollten. Das hat bis jetzt nicht funktioniert. Schließlich hat die Firma den Namen gewechselt und ein neues, kleineres Projekt eingegeben. Dieses wurde nun bewilligt, weil es für kleine Projekte keine Umweltverträglichkeitsstudie braucht.
Y a raíz de eso, pues sí, hay toda una serie de amenazas, de coacción, de represión de parte de la municipalidad y de la empresa que contrata básicamente gente local para generar conflicto, división y un gran grado de angustia a nivel de las comunidades.
Zudem begann die Firma, den Widerstand zu kriminalisieren. Sie begann, Leute anzuschwärzen. Sie behauptet, die indigenen Gemeinschaften würden den Fortschritt verweigern. Die Firma zahlt keine Entschädigungen für das Wasser. Und auch vom Strom sehen die Gemeinschaften nichts. Viele von den Gemeinschaften, die neben den Kraftwerken wohnen, haben selber nicht einmal Strom. Auf Entschädigungszahlungen für das Wasser warten sie bis heute.
La gente que fue desalojada de esos territorios hasta el día de hoy, después de una presión grande de la comunidad internacional y específicamente del Banco Mundial, le están obligando al Estado a resarcir los daños ocasionados a estas familias.
Diese Gegend soll entwickelt werden. Es gibt Konzerne, die sich dort engagieren. Einerseits jetzt eben mit Energie, mit Wasserkraftwerken. Es gibt aber auch in der Landwirtschaft eine Tendenz zu industrialisierter Landwirtschaft, auch die Benutzung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Inwiefern engagieren Sie sich auch dort für eine andere Form, für alternative Formen von Landwirtschaft?
Actualmente en Guatemala hay toda una lucha por la defensa de las semillas criollas, no las semillas nativas. Hace poco, cabalmente en el Congreso, iba a pasar una ley que le denominaron la ley Monsanto, porque era una ley básicamente que quería proteger fundamentalmente las semillas que se producen a nivel industrial, ¿no?
Im Moment diskutiert die Politik das sogenannte Monsanto-Gesetz. Wenn es durchkommt, werden die Bauern gezwungen, genetisch verändertes Saatgut zu benutzen. Die Benutzung von traditionellem Saatgut wird dann weitgehend eingeschränkt. Gegen dieses Monsanto-Gesetz wurde landesweit protestiert. Auch die Chorti-Bauern demonstrierten. Die Sicherheitskräfte griffen gewaltsam durch und verhafteten einzelne Aktivisten und Aktivistinnen der indigenen Gemeinschaften.
Y pues hay una posición bastante fuerte, especialmente de todos los pueblos indígenas de las diferentes zonas y en el caso de la región Chorti, pues también hemos hecho ahí frente a esta lucha. Incluso el año pasado, frente a la manifestación que hubo en torno a esta ley, que hubo una movilización a nivel de todo el país, nosotros tuvimos lamentablemente consecuencias porque nos desalojaron violentamente del lugar donde estábamos, incluso apresaron a unos compañeros de la oficina, a una periodista, por cierto.
Das Beispiel zeigt einmal mehr, die Regierung handelt im Interesse von multinationalen Großkonzernen wie Monsanto, statt im Interesse der einfachen Landbevölkerung.
A las grandes empresas transnacionales, que producen las semillas pues mejoradas transgénicas y que finalmente es un negocio redondo, ¿no? Porque con la semilla, dirían los compañeros, viene la plaga y también viene el producto que le va a vender la empresa para combatir esa plaga, ¿no?
Sagt Leslie Ramirez von der Organisation der Chorti-Bauern Nuevo Día aus Guatemala. Sie wählte auf Einladung der Peace Brigades International in der Schweiz. Mehr Hintergründe zu dieser Menschenrechtsorganisation gibt es auf www.peacebrigades.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 18. Mai, auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann gehen wir unter anderem der Frage nach, warum die Schweiz im internationalen LGBTI-Ranking zurückfällt. Wir wollen wissen, was es braucht, damit die Schweiz wieder homo- und transfreundlicher wird. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und Veronika Köppel. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.